Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Es ist Donnerstag, der 13. Juni und wir starten in die Folge Nummer 10 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Anwalt, Kolumnist und Strategieberater aus Berlin. Bei mir ist diesmal nicht Pia Lorenz, sondern Maximilian Amos, Volljurist und Redakteur bei Beck Aktuell. Max, hallo.
Hallo Hendrik, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne, ohne dich würde es hier gar nicht gehen. Wir haben folgende Themen. Ist From the River to the Sea als Hamas-Parole verboten oder nicht? Ein Beschluss des LG Mannheim schafft vermeintlich Klarheit. Der Europäische Gerichtshof macht es Frauen leichter, Flüchtlingsstatus zu bekommen. Und in Berlin geht es um Scheinvaterschaften und Reallabore für digitale Zivilprozesse. Wir sprechen außerdem über unwirksame Fitnessklauseln in Versicherungstarifen. Und wir diskutieren über die heikle Geschichte mit den Bienen und Jan Böhmermann.
Der Aufreger der Woche.
Der Beschluss eines Landgerichts in einer Strafsache sorgt selten für Debatten unter Völkerrechtlern und Nahostaktivisten beider Seiten. Diesmal ist das ein bisschen anders. Das Landgericht Mannheim hat sich nämlich ausführlich mit dem Slogan From the River to the Sea, Palestine will be free, auseinandergesetzt und dazu Folgendes entschieden. Der im Fall gerufene Slogan war nicht Parole der Hamas. Und selbst wenn, dann wäre das sozial adäquat gewesen. Diese Sozialadäquat-Klausel steht in 86a Absatz 3 in Verbindung mit 86.4 StGB. Das ist dasselbe, wie wir diskutiert haben im Rahmen von Äußerungen von Herrn Höcke, alles für Deutschland und solchen Geschichten. Das kann Satire sein, das können Auseinandersetzungen in der Sache sein. Also Fälle, in denen es gar nicht darum geht, jetzt diese verbotene Organisation, verfassungswidrige Organisation zu repräsentieren. Einige Obergerichte haben gesagt, wenn kein Zusammenhang zur verbotenen Organisation ist, dann ist das schon so ein Fall von Sozialadäquanz. Und so hat es jetzt auch das Landgericht Mannheim gesehen und dabei verwiesen auf Fälle, in denen zum Beispiel Öcalan-Bilder gezeigt wurden, aber kein direkter Zusammenhang zur PKK ersichtlich waren. Und hier war es eben eine Versammlung, aber ein unmittelbarer Bezug zu Hamas sei angeblich nicht vorhanden gewesen.
Okay, also ich habe jetzt den Eindruck, dass das einigen Einschätzungen anderer Gerichte, die bisher so zu hören waren, ein Stück weit widerspricht. Außerdem hat das BMI doch diese Parole verboten, oder nicht?
Genau, das BMI hat die Parole verboten als Kennzeichen der Hamas. Und darauf beziehen sich inzwischen auch Gerichte und Versammlungsbehörden. Wir hatten darüber im Podcast auch schon mal kurz gesprochen. Und das BMI bekommt sogar ordentlich Schelte vom Landgericht Mannheim eben für diese Verbotsverfügung. Eine solche Zuschreibung dieses Slogans zur Hamas durch Außenstehende, also durch die Hamas, genüge nicht dafür, dass ein Spruch wirklich Kennzeichen einer Terrororganisation wird. Ich zitiere mal wörtlich. Der Verbotsverfügung kommt insoweit, wie die Verteidigung zu Recht ausführt, keine konstitutive Wirkung zu, wobei zudem wegen der Anknüpfung des Verbots der spezifischen Parole an eine politische Meinung bereits erhebliche Zweifel erhoben worden sind, ob das Verbot mit Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz vereinbar ist und nicht auch gegen die staatliche Neutralitätspflicht und das Diskriminierungsverbot verstößt. Man muss also sagen, das Landgericht holt ihr richtig aus.
Ne? Ja, das lehnt sich ganz aus dem Fenster, würde ich sagen.
Das knallt dem BMI da vor die Brust, dass also die Einschätzung nicht nur falsch ist, sondern sogar gegen die staatliche Neutralitätspflicht und das Diskriminierungsverbot verstößt. Das ist schon einiges. Ich habe jetzt mit den Anwälten gesprochen oder gemailt vielmehr. Und die sind natürlich jetzt hellauf begeistert. Ja, es war ein Strafverfahren, in dem die als Verteidiger aufgetreten sind. Die Verteidiger haben also gesagt, die Entscheidung sei ein wichtiges Zeichen für die Meinungsfreiheit in Zeiten einer immer stärker um sich greifenden staatlichen Repression gegen palästinensolidarischer Protest. Das war der Benjamin Duisberg und der Ahmed Abed sagt, es sei eine Blamage für die Bundesregierung. Selbst Aussprüche wie From the River to the Spree oder From the River to the Sea, we demand equality, führten zu Festnahmen und Ermittlungsverfahren. Also die feiern das als großen Sieg, sind aber nicht allein damit. Der Völkerrechtler Matthias Goldmann hat auf Twitter ein schäumendes Lob ausgesprochen. Sämtliche an die Parole geknüpften Verbote und Sanktionen dürften nun nach diesem Maßstäben nicht mehr zu halten sein, schrieb er. Das Urteil ist eine schallende Ohrfeige für die Sicherheitsbehörden und Gerichte, intellektuell aber Goldstandard. Also da ist wirklich für pro-palästinensische Menschen war das ein großes Fest.
Puh, ja, also das klingt ja jetzt erstmal so, als ob dieses Urteil, so sich diese Ansicht denn jetzt durchsetzt, doch mehr Freiheit für solche pro-palästinensischen Demos gewährt, auch mit, auch wenn da der Slogan From the River to the Sea skandiert wird, oder?
Genau, so klingt das erstmal, aber wenn man dann reinguckt, sieht es dann schnell anders aus und einer der größten Faktoren ist hier dann tatsächlich, dass es ein Fall ist aus dem Mai 2023, also vor dem 7. Oktober.
Ah, okay.
Das war damals im Mai, das war eine Demo zur Nakba, also das ist die große Katastrophe. Dazu muss man wissen, das ist für die Palästinenser die Staatsgründung Israels und die mit viel Fluchtbewegung verbunden war. Und das bezeichnen sie als große Katastrophe. Und die Nakba wird auch viel in Zusammenhang gebracht mit so einem Schlüssel. Das ist der Schlüssel zur Rückkehr sozusagen ins angestammte Land. Den findet man ganz oft, wenn man irgendwo im Westjordanland unterwegs ist. Teilweise auf großen Torbögen zu Flüchtlingsunterkünften sieht man dann diese riesigen Schlüssel. Da gibt es also immer mal wieder Demos. Und das war so eine Demo. Nun ist die Frage, muss man das heute nicht anders sehen, wo dieser Spruch unmittelbar mit der Hamas in Verbindung gesetzt wurde, nach dem 7. Oktober, wo die Hamas ja so eine Rolle gespielt hat oder wo die Hamas diesen Überfall und die Vergewaltigung und die Tötung veranlasst hat.
Also es hat ja jetzt natürlich im kollektiven Gedächtnis in der Bevölkerung natürlich schon eine andere Konnotation bekommen, als es die vielleicht vorher hat. Und das, insofern kann ich natürlich verstehen, dass man da erstmal drüber nachdenkt, so zwischen dem 7. Oktober davor und danach zu differenzieren.
Erstmal das. Und dann gibt es ja noch den Unterschied, hier sprechen wir von einem Beschluss in einem Strafverfahren und die Versammlungsbehörden und das Versammlungsrecht tickt ja eventuell anders. Und um das ein bisschen genauer auszuloten, habe ich mit dem Fachanwalt für Verwaltungsrecht Wilhelm Achelpöhler gesprochen. Der ist auch im Ausschuss Gefahrenabwehrrecht des DRV und kennt sich also auch mit den Konflikten im Demonstrationsrecht ganz gut aus. Und da hören wir jetzt mal rein. Herr Achelpöhler, wie blicken Sie denn auf die Entscheidung? Hat Sie das überrascht, diese Deutlichkeit gegenüber dem Bundesinnenministerium? Und welche Auswirkungen hat so ein Beschluss im Strafverfahren auf das Versammlungsrecht ganz grundsätzlich?
Ja, die Entscheidung des Landgerichts Mannheim hat mich schon überrascht. Sie zerfällt ja in drei Teile. Zum einen beschäftigt sie sich mit der Frage, ob es sich bei dieser Parole um ein Kennzeichen der Hamas handelt. Und dann wirft sie noch die Frage auf, ob denn das mit Artikel 5 vereinbar sei, ob es nicht gegen die staatliche Neutralitätspflicht verstößt. Und schließlich fragt sich das Gericht auch noch, ob hier nicht ein sozial adäquater Gebrauch der Parole gegeben sei, der darauf verweist, dass eigentlich was anderes gemeint sei, als hier ein Kennzeichen der Hamas zu gebrauchen. Ich halte den ersten Teil für den entscheidenden. Handelt es sich hier um ein Kennzeichen der Hamas? Das ist eigentlich die Frage, mit der das Ganze steht und fällt. Ein Kennzeichen muss auf den verbotenen Verein aus sich heraus hinweisen. Jeder, der das sieht, muss erkennen, dass das ein Kennzeichen dieses verbotenen Vereins ist. Und da kann man Zweifel haben, ob das wirklich so ist. Die Parole hat eine ganz umfangreiche Geschichte. Sie ist ja von anderen Teilen der palästinensischen Bewegung auch genutzt worden, auch in einem ganz anderen Sinn, als das jetzt vielleicht von der Hamas verstanden wird. Und deshalb erscheint es mir keineswegs sicher, dass man hier, wie das Innenministerium, davon ausgehen kann, dass es sich tatsächlich um ein Kennzeichen der Hamas handelt. Man kann natürlich heutzutage der Auffassung sein, dass das, was man früher mal als palästinensische Nationalbewegung verstanden hatte, heute im Wesentlichen sowieso nur noch durch die Hamas gekennzeichnet sei. Also diesen ersten Punkt, den halte ich tatsächlich für zweifelhaft, ob man da wirklich davon ausgehen kann, dass diese Parole, die sicherlich in der Charta der Hamas enthalten ist, tatsächlich ein Kennzeichen der Hamas ist. Was ich nicht für nachvollziehbar halte, ist die Argumentation, die dann hilfsweise quasi angestellt wird, dass gefragt wird, ist es nicht ein sozial adäquater Gebrauch, also ein nach den Umständen anderer Gebrauch dieses Kennzeichens. Sowas gibt es, das kennen wir alle vielleicht aus der Diskussion um den Gebrauch des Hakenkreuzes. Da haben dann Antifas ein Plakat gemacht, wo dann ein Hakenkreuz in den Mülleimer geworfen wird und übereifrige Staatsanwälte haben darin den Gebrauch einer verbotenen Organisation gesehen, der NSDAP. Das war sicherlich hier klar kein Gebrauch in diesem Sinne, sondern da war ja genau das Gegenteil gemeint. Davon, dass jetzt hier mit der Parole nun das glatte Gegenteil einer Förderung der Hamas gemeint ist, das kann man wohl kaum annehmen, denn die Demonstranten demonstrieren ja nicht dafür, quasi Hamas von der Palästina von der Hamas zu befreien, sondern ihre Kritik richtet sich ja eigentlich gar nicht an die Hamas, sondern in erster Linie an die Kriegsführung Israels. Und deshalb erscheint mir, wenn man erstmal davon ausgeht, dass es sich hier um ein Kennzeichen einer verbotenen Organisation handelt, dann ist aus meiner Sicht das Kläppchen gefallen und man muss davon ausgehen, dass dann auch der entsprechende Straftatbestand verwirklicht ist. Aber ob das tatsächlich so ist, das hängt eben von dieser Frage ab, ob es sich wirklich um ein Kennzeichen der Hamas handelt, ob die Hamas quasi dieses Kennzeichen, was früher auch vor ihrer Gründung von vielen verwendet worden ist, ob sie das inzwischen quasi gekapert hat. Den Hinweis auf staatliche Neutralitätspflicht und Diskriminierungsverbot verstehe ich in diesem Zusammenhang eigentlich nicht, denn entweder es ist eine zutreffende Feststellung, dass es sich um ein Kennzeichen der Hamas handelt, oder es ist eben kein entsprechendes Kennzeichen. Neutral kann man da bei dieser tatsächlichen Frage eigentlich nicht sein. Für die künftigen Verfahren im Versammlungsrecht ist es natürlich so, dass man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass sich jetzt alle Gerichte an diese Entscheidung des Landgerichts Mannheim halten. Die Sichtweise ist da einfach eine gänzlich andere im Strafverfahren und im Verwaltungsrecht. Im Strafverfahren geht man davon aus, wenn man eine Äußerung hat, bei der der Inhalt der Äußerung vielleicht nicht hundertprozentig klar ist, da schaut man, gibt es irgendwie eine naheliegende Auslegungsalternative, die dazu führt, dass das Ganze nicht strafbar wäre. Der Strafrichter guckt also, gibt es eine möglicherweise vorhandene, nicht strafbare Variante. Und wenn es die gibt, dann ist für ihn klar, dann kann das Ganze nicht bestraft werden. Das kennen wir aus der Diskussion um die Parole, Soldaten sind Mörder. Da gibt es eben auch eine Auslegungsalternative, die nicht den konkreten Soldaten meint, sondern eben alle Soldaten der Welt. Und dann ist eine solche Parole nicht strafbar. Der Verwaltungsrichter, der guckt umgekehrt, der sagt sich, könnte was passieren, könnte es einen Straftat geben und könnte derjenige, der hier demonstriert, sein Anliegen denn auch in weniger missverständlicher Art und Weise zum Ausdruck bringen. Und der wird dann eher sagen, wenn ich das mir anschaue, dann, so haben ja viele Verwaltungsrichter entschieden, dann mache ich eine Folgenabwägung und wäre tatsächlich für einen säkularen Staat, in dem Palästinenser und Juden gleichberechtigt leben können, eintreten möchte, kann das ja durch eindeutigere Parolen zum Ausdruck bringen als gerade durch diese Parolen. Deshalb wird sicherlich interessant sein, wie die Ausführungen des Landgerichts zur Frage des Kennzeichens aufgegriffen werden, aber die Überlegungen zur Sozialadäquanz, die halte ich ehrlich gesagt für neben der Sache, denn angesichts des Umstands, dass dieser Krieg ja nun ganz wesentlich zwischen Hamas und Israel geführt wird, kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass klar wäre, dass diese Parole hier in einer Art und Weise gebraucht wird, dass damit nun die Hamas ausdrücklich nicht gemeint wird. Ich glaube, ehrlich gesagt, wenn ich das in diesem Zusammenhang mal so anmerken darf, diese Uneindeutigkeit der Parole, das macht die Parole eigentlich auch so attraktiv von denen, die sie verwenden. Diejenigen, die diese Parole verwenden, die knüpfen ja quasi an die Breite, wollen mit dieser Parole die Breite der Bewegung so ein bisschen zum Ausdruck bringen. Jeder soll sich darin wiederfinden. Und das ist eben eine Bewegung, die dann auch gerade unter Einschluss von Gruppierungen wie der Hamas verstanden wird, wo man sich gerade nicht von der Hamas distanziert, sondern quasi den nationalen Widerstand in seiner ganzen Breite, sagen wir mal von säkularen Kräften bis hin zu islamistischen Kräften, als Einheit ausdrucken möchte. Und dafür eignet sich dann diese Parole.
Wir haben ja jetzt gesehen, dass Demonstrationen teilweise mit Hamas-Kennzeichnen wie dem roten Dreieck hantieren. Manche prominente Stimmen sprechen davon, dass der 7. Oktober sogar ein Akt der Dekolonialisierung sei. Ändert das denn jetzt etwas an der versammlungsrechtlichen Bewertung?
Es kommt eigentlich aus meiner Sicht gar nicht so sehr darauf an, wie der konkrete Kontext ist, denn der hat sich vor und nach dem 7. Oktober ja nicht wesentlich geändert. In beiden Fällen gingen Demonstranten auf die Straße. Hier im Mai 23 gedachten sie der Vertreibung der Palästinenser im Zuge der Staatsgründung Israels. Und jetzt wird demonstriert gegen die Kriegsführung Israels im Gazastreifen. Ja, es liegt aus meiner Sicht nicht der große Unterschied. Und ich hatte ja schon vorher gesagt, ich meine nicht, dass die äußeren Umstände hier Wesentliches zur Klärung der Frage beitragen. Das könnte nur dann der Fall sein, wenn sich aus den Umständen eindeutig ergeben würde, dass diese Parole in einer Art und Weise verwendet wird, die nun überhaupt nichts mit einer Kennzeichnung der Hamas zu tun hätte. Und da ist die Lage eigentlich vor dem 7. Oktober und nach dem 7. Oktober keine wesentlich andere. Wenn man der Ansicht ist, dass auf diese sozialen Umstände abzustellen wäre, dann hätte sich natürlich das Pendel dann eher in Richtung einer Strafbarkeit verschoben, weil auf den Demonstrationen ja auch andere Hamas-Kennzeichen tatsächlich verwendet worden sind, wie etwa dieses rote Dreieck, mit der die Hamas ihre Gegner kennzeichnet.
Wie müssen Versammlungsbehörden jetzt konkret mit der Entscheidung umgehen?
Versammlungsbehörden werden diese Entscheidung sicherlich sorgfältig lesen, aber ich glaube nicht, dass sie sich durch das Landgericht Mannheim da nennenswert beeindrucken lassen. Da hat die Feststellung des Innenministeriums, glaube ich, ein größeres Gewicht, ob zu Recht oder zu Unrecht. Und die Versammlungsbehörden werden sich, glaube ich, in erster Linie an der verwaltungsrechtlichen Rechtsprechung jetzt orientieren. Je nachdem, welches Bundesland, in Nordrhein-Westfalen dürften entsprechende Verbote ausgesprochen werden, weil das Oberverwaltungsgericht in Münster der Ansicht ist, dass im Rahmen einer Folgenabwägung hier überwiegendes für eine Untersagung spricht, während in Hessen die Sache anders gesehen wird und da geht die Folgenabwägung eben in eine andere Richtung. Das wird, glaube ich, für die Versammlungsbehörden von Bedeutung sein und nicht so sehr diese Entscheidung des Landgerichts Mannheim.
Ja, wir sehen also, dass insbesondere das Argument der staatlichen Neutralitätspflicht ein schwieriges ist. Ne? Er sagt das ist ja so schön, entweder es ist Hamas oder nicht, neutral kann man da irgendwie nicht sein. Und das ist ja auch wirklich, zeigt ein bisschen, dass das Landgericht Mannheim da wirklich einen Punkt setzen wollte. Und auch die Sozialadäquanz sein neben der Sache. Wenn man eben sowas brüllt, dann schließt das Hamas auch mit ein. Aber es sind eben zwei unterschiedliche Maßstäbe. Heute ist das Slogan also kaum zu verwenden. Unterm Strich, denn selbst wenn man sich dem Landgericht Mannheim jetzt anschließen würde, dann hat der 7. Oktober die Räume doch deutlich verengt. Ich wäre so überrascht, wenn es jetzt wirklich so eine brachiale Wirkung gäbe, wie die pro-palästinensischen Juristen das jetzt eingeordnet haben. Aber wir werden es sehen. Wir reden ja immer häufiger darüber, was man noch sagen darf. Diese Dinge werden ausgelotet von vielerlei Richtungen, aber nicht nur von pro-palästinensischen Demonstrationen, oder?
Ja, genau. Das passiert auch im deutschen Fernsehen und auch manchmal live. Da gab es jetzt am Sonntag eine TV-Runde nach der Europawahl, in der die Spitzenvertreter aller relevanten Parteien, die in Deutschland da angetreten sind, zusammensaßen. Und Lars Klingbeil hat sich da, also der SPD-Vorsitzende hat sich da aufgeschwungen dazu, die AfD quasi kollektiv als Nazis zu bezeichnen. Also er hat dann in dem Zusammenhang nie gesagt, dass ja jetzt die Nazis stärker geworden seien und dass das die Leute vielleicht aufrütteln würde. Und Alice Weidel, AfD-Bundesvorsitzende, saß neben ihm und hat dann mal nachgefragt, auch nennen Sie jetzt gerade mich und alle AfD-Mitglieder Nazis, worauf Klingbeil dann ganz trocken erwiderte, ja. Und dann war sie natürlich, hat sie sehr empört reagiert und der Grünen-Vertreter Omid Nuripur ist dann da reingegrätscht und hat dann noch so eingeworfen, es war so in einem Halbsatz zu hören, ja, das sei ja als gerichtsfest. Also, dass man die AfD als Nazis bezeichnen dürfe.
Genau, da hat es ja eine Entscheidung gegeben, die gesagt hatte, Alice Weidel darf man Nazischlampe nennen. Allerdings war das ja damals, glaube ich, ein satirischer Kontext, wenn ich mich recht erinnere. Ne?
Genau, also das war, muss man wohl als Referenz zu diesem Urteil verstehen, was damals in dem Zusammenhang entstanden ist, dass in der Sendung Extra 3 war es, glaube ich, diese Satire-Sendung, Alice Weidel als Nazischlampe tituliert wurde und das knüpfte daran an, dass sie vorher diese Rede gehalten hatte, wo sie diesen berühmten Satz sagte, irgendwie die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte oder so. Und das Gericht hat halt eben damals gesagt, ja, das also in einer satirischen Zuspitzung als unmittelbare Anknüpfung Erinnerung an ihren provokanten Satz, da durfte man das so. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, ob man daraus einfach ableiten kann, dass man jetzt jeden AfDler immer pauschal auch im nicht-satirischen Kontext als Nazi bezeichnen darf. Denn wenn man mal ehrlich ist, das hat ja Lars Klingbeil ja jetzt nicht als satirische Äußerung gemeint, ne, sondern das war ja schon, wenn man sich diese Sendung angeguckt hat, war das schon sehr klar. Der hat gesagt, nein, ihr seid für mich Nazis. So.
Ja, davon dürfen wir wohl ausgehen. Ja, also wir lernen, es geht immer wieder um Kontext, Kontext, Kontext.
Genau, es geht um den Kontext dabei. Das hat mir dann auch nochmal der Presserechtler Jörn Klaassen erklärt, dem ich mich unterhalten habe in dieser Woche eben zu diesem Thema. Beitrag dazu ist auf Beck aktuell zu lesen. Und der hat eben gesagt, das ist eine Meinungsäußerung, die braucht eine Tatsachengrundlage. Es geht hier nicht um Satire. Und bei dieser Tatsachengrundlage muss man auch immer bei jeder einzelnen Person ansetzen. Das heißt, wenn ich jetzt Alice Weidel unterstelle, es ist ein Nazi, dann muss ich eben auch das irgendwo begründen, warum ich sie denn für einen Nazi halte. Und das heißt also, irgendwelche Urteile da von 2017 war es, glaube ich, heranzuziehen, wird jetzt wahrscheinlich nicht ausreichen, um das so immer pauschal zu begründen.
Gut, den Text verlinken wir euch natürlich in den Shownotes ebenso. Den Landgerichtsbeschluss können wir euch nicht in die Shownotes packen, weil der nicht öffentlich ist, aber der wird bestimmt irgendwann öffentlich abrufbar sein. Und ansonsten kann man sich vielleicht auch vertrauensvoll ans Landgericht Mannheim wenden, wenn man den haben möchte. Wir kommen zum nächsten Thema.
Die große, weite Welt.
Der EuGH hat diese Woche eine Entscheidung zum Asylrecht getroffen, die für Uneingeweihte doch erstmal ziemlich überraschend klingt. Worum geht's?
Ja, das stimmt. Der EuGH hat in seinem Urteil am Dienstag kurz gesagt entschieden, dass die Verwestlichung, in Anführungszeichen setze ich das jetzt mal gedanklich, also die Annahme westlicher Werte durch jemanden, der eigentlich aus einem wertmäßig ganz anders geprägten Kulturkreis kommt, ein Asylgrund in Europa sein kann. Konkret ging es dabei um zwei junge Frauen aus dem Irak, die bereits als Kinder, ich glaube sie waren 10 und 12 Jahre alt, in die Niederlande gekommen waren und dort dann auch ihre gesamte Jugendzeit verbracht haben. Diese Frauen haben dann um internationalen Schutz ersucht, haben den beantragt in den Niederlanden, sind einmal abgelehnt worden, haben den dann nochmal beantragt und diesmal argumentiert, dass sie sich völlig mit dem Wert der Gleichheit von Frauen und Männern identifizieren würden und das in ihrer Heimat im Irak also nicht würden ausleben können, ohne dass sie damit Repressionen rechnen müssten. Und das ist dann im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens beim EuGH gelandet und der hat jetzt entschieden, ja, das kann schon sein, dass ihnen deshalb die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt werden kann.
Okay, das heißt, sie gelten in ihrem Heimatland Irak als unterdrückt wegen ihrer Identifikation mit westlichen Werten?
Ja, so könnte man es sagen. Also der rechtliche Hintergrund ist die sogenannte Qualifikationsrichtlinie, welche die Kriterien festlegt, anhand derer Asylsuchenden in Europa internationaler Schutz gewährt werden kann. Darin steht unter anderem, wer aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe im Heimatland Verfolgung zu befürchten hat, der kann als Flüchtling anerkannt werden und hat mitunter ein Recht auf Asyl. Über das Kriterium der bestimmten sozialen Gruppe hat jetzt hier der EuGH entschieden und kam zu dem Schluss, wer nach diesen Wertmaßstäben in seinem Heimatland gewissermaßen als zu westlich, so formuliere ich das mal, gilt, der kann unter Umständen als Flüchtling anerkannt werden.
Das heißt jetzt also, verwestlichte Frauen sind eine verfolgte Gruppe im Irak.
Ja, das muss jetzt das nationale Gericht natürlich erstmal wieder prüfen, aber sie können eben eine verfolgte soziale Gruppe im Sinn dieser Richtlinie sein. Voraussetzung dafür ist erstmal, dass es eine abgrenzbare Gruppe ist, die irgendwie in diesem Land als andersartig wahrgenommen wird. Das heißt also, die Mitglieder dieser Gruppe müssen sich durch angeborene Merkmale oder aber auch durch eine Überzeugung abgrenzen lassen oder auszeichnen, die so bedeutsam für ihre Identität oder ihr Gewissen ist, dass die Betreffenden nicht gezwungen werden sollten, auf sie zu verzichten. Außerdem muss es eben eine abgegrenzbare Identität sein. Das heißt, ich muss diese Gruppe irgendwie halbwegs verlässlich bestimmen können. Und da setzt auch immer das Gegenargument der bisherigen niederländischen Rechtsprechung, um die es hier geht, an, dass die gesagt haben, westlich geprägte Frauen, das ist so eine heterogene Gruppe. Was ist jetzt eine westliche Prägung? Das lässt sich gar nicht eindeutig abgrenzen. Und deswegen kann das gar nicht unter diese Richtlinie fallen, unter diesen Asylgrund.
Und ist jetzt diese Bewertung, westliche Prägung als einen Asylgrund anzuerkennen, was Neues? Und wie sieht man das eigentlich in Deutschland? Also ändert sich bei uns dadurch jetzt auch irgendwas?
Ja, meine Kollegin Denise Dahmen, die da für Beck aktuell darüber berichtet hat, den Artikel verlinken wir euch natürlich auch wieder, hat sich dazu diese Woche mit zwei Experten unterhalten, nämlich den beiden Migrationsrechtlern Konstantin Ruschka und Daniel Thüm. Und Ruschka hat gesagt, dass diese Überlegung im Grundsatz nicht völlig neu ist, also dieser Gedanke von Verwestlichung, aber dass der bisher eher relevant war im Kontext von Abschiebeverboten und da eben bei der Frage, ob jemand, wenn man ihn in sein Heimatland abschiebt, eine konkrete Gefahr drohen würde. Mhm. Bei der Frage von Asylgrund war man da bisher sehr zurückhaltend und hat sich da eher nicht drauf eingelassen. Insofern ist das schon ein Novum für uns und dürfte wahrscheinlich auch die Rechtsprechung in Deutschland beeinflussen.
Und wenn man jetzt also sagt, die Ungleichheit der Geschlechter sei ein Maßstab, heißt das dann nicht auch, dass im Grunde alle Frauen aus Ländern, in denen sie nicht die gleichen Rechte haben wie Männer, darauf berufen können und Asyl bekommen können?
Ja, da könnte man jetzt drauf kommen. Ganz so weit geht diese Entscheidung jetzt noch nicht, denn den beiden Frauen, bei denen war es ja so, dass sie eben ihre gesamte Jugend in den Niederlanden verbracht haben, also ihre sozusagen prägenden Jahre. Darauf stützt sich auch der EuGH in seiner Entscheidung, dass er sagt, sie haben ja lange Jahre dort gelebt und eben in einem, so formuliert das zumindest die deutsche Übersetzung in der Pressemitteilung, identitätsbildenden Zeitraum. Also das heißt, sie haben sich darauf gestützt, dass gerade diesen Jahren, wenn man heranwächst als Teenager, dass sich da so Wertmaßstäbe herausbilden und das geschah dann eben alles hier in den, also nicht hier, sondern in den Niederlanden, aber in Europa. Und deswegen hat man das ja hier angenommen. Aber die Frage stellt sich natürlich trotzdem. Und da werden wir wahrscheinlich auch bald eine Antwort aus Luxemburg drauf bekommen, denke ich mal. Denn beim EuGH ist wohl auch ein Verfahren anhängig, in dem es um Frauen aus Afghanistan geht. Und da eben um die Frage, ob diese generell eine verfolgte Gruppe sind, sozusagen unabhängig von ihren persönlichen Überzeugungen. Das wäre natürlich sehr weitgehend, denn wenn dann Frauen aus Ländern mit vergleichbaren Lebensbedingungen, wie jetzt zum Beispiel in Afghanistan, grundsätzlich ein Recht auf Asyl in Europa hätten.
Ja, also ich meine, ich kann das Argument irgendwie verstehen. Man sagt irgendwie, eine Jugend prägt sich das sozusagen, fräst sich das in die Persönlichkeit rein. Das passiert in der Heranwachsenszeit. Das ist was anderes, als wenn ich erwachsen bin und gefestigte Überzeugungen habe und dann in eine andere Kultur komme und eine Zeit dort lebe.
Ja, genau. Also leuchtet mir auch erstmal ein. Der Migrationsrechtler Daniel Thüm hat dann auch mal darauf hingewiesen, dass die Entscheidung praktisch eben vor allem für Frauen relevant werden dürfte, die eben ihre Jugendjahre dann in westlichen Ländern in Europa vielleicht verbracht haben. Außerdem kann man natürlich westliche Überzeugungen auch nicht einfach vorschieben, sondern es gilt immer eine Einzelfallprüfung. Das heißt, man muss immer auch irgendwie darüber sich einig werden, ob das denn jetzt wirklich auch tatsächlich gelebt wird, diese Überzeugung. Sonst könnte das ja jeder behaupten. Denn auch aus dem Irak oder anderen ähnlichen Ländern kommen wahrscheinlich auch Frauen, die westliche Werte gar nicht teilen und vielleicht auch ihre Rolle in ihrer Heimat so akzeptieren, wie sie ist.
Stelle ich mir schwierig vor. Also wie prüft man sowas? Ne? Das ist so ein bisschen wie so eine Art, wie man früher die Wehrpflichtverweigerung.
Dass man so Besinnungsaufsätze einholt dann.
Geprüft hat. Genau. Wie sehr mögen sie irgendwie westliche Popmusik oder was fragt man da? Ich habe keine Ahnung. Oder was ist der kürzeste Rock in ihrem Schrank? So, und das ist dann der Grund oder wie? Also, uff, ja.
Da sind wir wieder ganz nah am christlichen Abendland, würde ich sagen.
Ja, und Leitkultur. Also die Themen kommen alle wieder und wir sind gespannt, wie das weitergehen wird.
Und in Berlin?
Wir wollen eigentlich nicht atemlosen Kleinkram aus Berlin präsentieren, aber in dieser Woche war dann doch einiges los. Liegt vielleicht daran, dass es die drittletzte Sitzungswoche vor der Sommerpause ist. Das Kabinett hat unter anderem einen Gesetzentwurf gegen Scheinvaterschaften beschlossen. Das Thema haben wir mal ein bisschen touchiert. Und das ist natürlich jetzt insbesondere in der aufgeflammten Migrationsdebatte total interessant. Buschmann hat das auch gleich dort einsortiert und gesagt, das steht jetzt für die neue Realpolitik in der Migration. Na gut, also worum geht's? Es geht um Fälle, in denen deutsche Männer die Vaterschaft für ein Kind anerkennen, zu dem sie keine genetische und soziale Bindung hätten, aber dadurch dann eben Aufenthaltstitel für ja die Mutter schaffen können und die Kinder. Und in Zukunft soll hier nun die Ausländerbehörde vor der Eintragung der Vaterschaft zustimmen, falls es ein, das ist wieder ein herrliches juristisches Gebilde, ausländerrechtliches Gefälle gäbe zwischen beiden Elternteilen. Also zum Beispiel, ja, der Vater deutscher Staatsbürger ist und die Mutter keinen sicheren Aufenthaltstitel hat. Ne, so läuft das normalerweise nämlich. Ich habe mal mit einem befreundeten Migrationsrechtler darüber gesprochen und das ist dann halt wirklich so. Und dann wird dann halt für ein paar hundert Euro oder eine Flasche Wodka oder sonst was, wird dann vereinbart, hier kannst du mir bitte kurz anerkennen und fertig. Und anerkennen ist ja einfach im deutschen Recht bislang. Das ist also wirklich nur Finger heben und sagen, ja, ich war's. so ein bisschen runtergebrochen.
Ja, ich verstehe es, ja.
Das ist nicht der erste Versuch. Also es gab da schon früher den Versuch, Notare und Jugendämter einzuspannen. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Und jetzt soll es die Einbindung der Ausländerbehörde heilen sozusagen, weil die einfach einen besseren Überblick hat. Das ist jedenfalls so die Vorstellung. Und wir werden sehen, ob das jetzt so den Gesetzgebungsprozess überstehen wird. Aber ganz interessant in diesem Zusammenhang.
Ja, und mit ausländerrechtliches Gefälle sind wir eine juristische Stilblüte reicher, würde ich sagen.
Ja, hast du ausländerrechtliches Gefälle in deiner Familie? Könnte demnächst die Frage sein, statt hast du Migrationshintergrund?
Na gut. Ja. Aber wir haben ja noch ein anderes Thema, und zwar das Reallabor für die Justiz kommt.
Genau, das ist erstmal nur ein Referentenentwurf, aber der soll Schwung in die Digitalisierung der Justiz bringen. Referentenentwurf natürlich aus dem Bundesjustizministerium. Dazu vielleicht mal ganz kurz, was überhaupt ein Reallabor ist, weil dieser Begriff, der wird in Digitalisierungszusammenhängen immer so ein bisschen durch die Gegend geworfen. Der sagt eigentlich nur aus, man probiert jetzt mal was aus, bevor man jede Art von Bedenken durchdekliniert und einen Gesetzentwurf in Beton gießt. Stattdessen macht man also so, ja, öffnet man das Spielfeld und sagt, probiert doch mal ein bisschen rum und wir evaluieren das dann später. Konkret geht es hier also zum Beispiel um Online-Verfahren, also richtig digital durchgeführte Verfahren, die bislang die Legal-Tech-Buden vor allen Dingen machen. Darum, dass man den Prozessstoff strukturiert, das ist ziemliches Reizthema für Anwälte vor allen Dingen, weil die natürlich sagen, unsere Schriftsätze sind kleine Kunstwerke und die sollen sich nicht einer schnöden Struktur, möglichst auch nicht einer vom Gericht vorgegebenen unterordnen.
Ja, und die Richterschaft sieht es natürlich ein bisschen anders. Ne?
Die will Arbeit weg haben, ne? Die hat keinen Bock auf 4000 Seiten Schriftsatz ohne Zwischenüberschrift.
Genau, ja, das ist natürlich so ein bisschen was, immer mitschwingt. Ne? Wir müssen mal euren Prozessstoff strukturieren, den ihr uns hier hinknallt. Ne? Das ist ja so ein bisschen implizite Vorwurf, den man da rauslesen kann, wenn man will.
Ja, maße mir da jetzt kein Urteil an, aber ich kann verstehen, dass es da ein Problem gibt. Ja. Es geht auch um elektronische Kommunikation, also die Frage, wie kann man denn jetzt Klagen einreichen und so etwas und auch danach den Schriftverkehr abwickeln. Und wie ist das jetzt gemacht? Ja, das BMJ hat das natürlich ein bisschen einfach. Das hat jetzt in diesem Referentenentwurf vorgeschlagen, dass die Landesregierungen ermächtigt werden, durch Rechtsverordnung bestimmte Gerichte zu bestimmen, die dann teilnehmen sollen. Außerdem wird der Bund so ein bisschen Infrastruktur bereitstellen, die dann benutzt werden kann, damit dann eben Klagen auch digital eingereicht werden können. Das ist natürlich ganz charmant, weil dann hat man nicht so viel mit der Arbeit zu tun. Man kann aber sagen, ja, wir haben es doch gemacht. Wir haben euch doch dieses Reallabor eröffnet.
Genau, da habt ihr und jetzt macht mal so ein bisschen.
Macht mal und schaut, ob ihr die Infrastruktur dafür habt. Und wenn dann nichts passiert, dann kann man die Schuld immer noch anderen geben. Also wird man sehen, wie das läuft. Evaluierung ist dann in 4 und dann nochmal in 8 Jahren. Entwurf ist online, den kann man sich angucken. Es gibt auch eine Synopse und dann kann man sich auch anschauen, in den einzelnen Paragraphen ist ganz gut nachzulesen, welche Möglichkeiten es da gibt. Und du hast vorhin noch gesagt, als wir uns in der Folge vorbesprochen haben, dass es auf dem BMJ ja auch eine Möglichkeit gibt, das mal auszuprobieren. Aber auch das natürlich nur virtuell, ne? Also klagen, aber ohne zu klagen.
Ja, genau. Man kann sich da mal so ein bisschen durchklicken und kann dann so gewissermaßen mal eingeben, ich habe hier irgendwie einen Flug nicht bekommen oder der ist ausgefallen und dann kriegt man hinterher ausgeworfen, ja, du hast vielleicht einen Anspruch auf Entschädigung und dann ist aber der Spuk auch vorbei. Dann wird man letzten Endes auf ein Informationsangebot der Verbraucherzentrale verwiesen. Also das ist momentan noch so ein bisschen knapp, aber das ist ganz interessant. Man kann mal so einen kleinen Eindruck davon gewinnen, wie das vielleicht am Ende funktionieren könnte.
Einerseits, andererseits.
So, und damit kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Und da geht es um Fitnessklauseln. Schöne neue Welt. Ob dazu auch moderne Versicherungsbedingungen gehören, die gesundheitsförderndes Verhalten der Versicherten belohnen, da gehen die Meinungen sicherlich auseinander. Der Bundesgerichtshof hat sich in dieser Woche mit sogenannten Telematiktarifen befassen müssen. Max, was ist das genau und warum ging es in dem Verfahren?
Ja, ich hatte den Begriff auch noch nicht gehört bis dato, muss ich gestehen. Der setzt sich zusammen aus Telekommunikation und Informatik. Also es geht darum, dass es eine Möglichkeit für Versicherte, um ihre Beiträge zu senken, dass sie zum Beispiel ihr Verhalten in digitaler Form erfassen lassen können. Und also der Versicherer erfasst es und speichert es dann auch. Und so kann ich bei Versicherungen, die beispielsweise meinen körperlichen Zustand in irgendeiner Form absichern, wie etwa eine Krankenversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung, tracken lassen, ob ich regelmäßig ins Fitnessstudio gehe oder ob ich zu Vorsorgeuntersuchungen gehe oder was auch immer. Einige private Krankenkassen machen sowas auch schon, also haben sowas schon eingeführt. Meist in Kombination mit, also mit Apps erstmal, die das übertragen und dann sogenannten Wearables, also Smartwatches. Da gibt es ja verschiedene Modelle, wollen jetzt hier keine Schleichwerbung betreiben, aber die körperliche Aktivität eben messen. So. Mhm. Und in dem Fall vom BGH ging es um Versicherungsbedingungen für eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und da konnten Versicherte eben über eine App Punkte sammeln, wenn sie eben beispielsweise Sport gemacht haben oder zum Arzt gegangen sind. Und aus dieser Punktzahl errechnete sich dann so ein Statuslevel, das sie dann in diesem Tarif hatten. Und das hatte wiederum Auswirkungen auf die Höhe ihrer Versicherungsprämie.
Ja, also mit anderen Worten zeigen wir, wie gesund du lebst und ich sage dir, was du zahlen musst. Das ist ja fast schon so ein bisschen erzieherisch, oder?
Ja, genau. Also man erlaubt ja letzten Endes der Versicherungsgesellschaft damit so einen Blick in das eigene Privatleben. Denn das muss man ja mal sagen, was ich in meiner Freizeit mache, geht meine Versicherung erstmal, solange es jetzt kein Extremsport oder sowas ist, das muss man, glaube ich, immer in diesen Fragebögen vorher angeben, wenn man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, mache ich regelmäßig Paragliding oder sowas, geht dir das ja erstmal nichts an, was ich so in meiner Freizeit tue, ob ich da Ball spielen gehe oder auf der Couch liege. Das ist ja auch so ein bisschen was Menschen immer schnell in Sorge versetzt, dass private Unternehmen jetzt immer mehr mittels moderner Technik auch in mein Privatleben eingreifen und mich in irgendeiner Form kontrollieren, meinen Alltag überwachen. Das wird eben hier jetzt gesteuert durch einen monetären Anreiz, dass ich im Gegenzug dafür meine Versicherungsprämie vielleicht reduzieren kann.
Na gut, aber der Liberale in mir, der sagt doch nur, das ist eine tolle Idee, Privatautonomie. Ich kann es ja jedem überlassen, ob er im Gegenzug für geringere Prämien seine Daten teilen möchte, oder?
Genau, das hat der BGH auch im Kern jetzt nicht beanstandet, ebenso wenig wie der Bund der Versicherten, ein Verbraucherschutzverband, der hier geklagt hatte. Es ging mehr darum, dass die Regelung in diesem Tarif, das war von einer Generali-Tochter, Dialog Lebensversicherung heißt die, total intransparent waren. Und deswegen, das waren als allgemeine Geschäftsbedingungen, unterlagen die auch der Inhaltskontrolle und da haben sie eben nicht standgehalten und wurden vom BGH für unwirksam erklärt. Konkret hat der Senat da beanstandet, dass dem Verbraucher nicht hinreichend klar werde, nach welchen Maßstäben denn jetzt diese Vergünstigungen, die hier über eine sogenannte Überschussbeteiligung liefen, zustande kamen überhaupt. So, und das Unternehmen hatte sich darauf zurückgezogen, das sei alles aus dem Geschäftsbericht ersichtlich und außerdem würde man ja auch Informationsschreiben an die Versicherten verschicken, woraus das zu entnehmen sei. Der BGH hat sich das angeguckt und hat gesagt, nee, also das kann man dem nicht entnehmen, wie genau da jetzt die Modifikation der Überschussbeteiligung stattfindet, je nachdem, welches Level ich mir da erarbeitet habe.
Ja, das heißt, es reicht nicht, dass ich weiß, dass mein Verhalten meine Prämie theoretisch irgendwie beeinflusst, sondern ich muss dann auch noch die Mechanik erkennen können, oder wie?
Genau, also andernfalls lief es ja darauf hinaus, dass ich als Versicherter mich quasi abracker, ich mache alles Mögliche, schinde mich im Fitnessstudio jede Woche dreimal, gehe zu Vorsorgeuntersuchungen, mache was weiß ich noch alles und am Ende weiß ich gar nicht, was ich dafür rausbekomme und ob überhaupt ich was dafür rausbekomme, denn bei Überschussbeteiligung, da kann ich ja theoretisch auch leer ausgehen, selbst wenn die sehr hoch angesetzt ist, weil es kann ja sein, dass gar kein Überschuss erwirtschaftet wird. Also das ist erstmal sowas, was transparent gemacht werden muss. Wie funktioniert denn das dann genau? Und außerdem hat der Senat auch beanstandet, dass der Tarif bei fehlenden Angaben über gesundheitsbewusstes Verhalten, also eben über diese Sportstudio-Besuche beispielsweise, wenn ich das nicht übermittelt habe, dass er dann einfach davon ausging, dass ich mich eben nicht gesundheitsbewusst verhalten hätte. Also das war quasi so der Default-Modus. Dann, wenn nichts ankommt, dann geht man davon aus, gut, dann hast du wohl auf der Couch gesessen und Chips gefuttert. Und da hat der BGH jetzt eben das Problem gesehen in dieser Risikozuteilung, dass man sagt, dem Versicherten wird hier einfach das Risiko einer ausbleibenden Übermittlung aufgebürdet, selbst wenn er vielleicht gar nichts dafür kann, sondern weil der Versicherer oder ein Dritter das irgendwie zu verantworten hatte, beispielsweise weil das Tool nicht funktioniert. Und das ist dann in den Augen des BGH eben eine unangemessene Benachteiligung.
Also selbstausbeuterische Totalüberwachung ja gerne, aber es kann nicht sein, dass ich das Risiko dafür trage, dass beispielsweise die App nicht richtig übermittelt.
Genau, da ist dann irgendwann, da ist das Maß dann auch voll. Ich sehe das auch ein bisschen so, muss ich sagen. Das ist ja quasi so ein Paradebeispiel für eine unangemessene Benachteiligung, meiner Meinung nach. Also ich setze eine Infrastruktur auf, locke Menschen mit monetären Ansätzen da rein und bürde ihnen hinterher das Risiko auf, dass das ganze Ding nicht funktioniert, dass irgendwelche Daten nicht ankommen oder so. Deswegen hat sich vielleicht auch Tausch Gesundheitsdaten gegen Geld bisher auch gar nicht so bei vielen Leuten als lohnende Alternative durchgesetzt offenbar. Denn in dem Zusammenhang hat diese Generali-Tochter jetzt mitgeteilt, dass man bisher weniger als 100 solcher Verträge überhaupt abgeschlossen habe. Also die Freude über dieses Angebot hält sich scheinbar bei den Versicherten noch eher zurück.
Ja, und an Faulheit kann es nicht liegen, wenn ich mir angucke, wie viele Leute in Gyms rumstrampeln oder draußen rumjoggen. Also eigentlich, naja, gut, wir werden es beobachten, wie weit das alles fortschreitet.
Das pralle Leben.
Jan Böhmermann hat sich angelegt, diesmal nicht mit einem türkischen Staatspräsidenten, sondern einem Imker. In seiner ZDF-Sendung hatte er sich über einen Imker mokiert oder gleich mehrere, die sogenanntes Bee-Washing betrieben, also Bienenpatenschaften an Unternehmen vergeben. So, und dabei hat er das Foto des Imkers Heinzig gezeigt. Das ist ein Eigentümer und Geschäftsführer der My Honey Bio-Imkerei GmbH in Kokage. Und ein Logo und einen Ausschnitt aus deren Marketingvideo hat er dann gezeigt. Heinzig wiederum hat dann Böhmermanns Bild auf Plakaten verwendet mit dem Claim führender Bienen- und Käferexperte empfiehlt. Ja, das war nun Beginn dieses Streits. Es gab dann Unterlassungsbegehren und auch schon eine erstinstanzliche Entscheidung. Und jetzt ist es weitergegangen. Und naja, also es ist ja jetzt noch nicht kein Urteil da, aber soweit man es ablesen kann, hat das OLG Dresden wohl offenbar nicht unbedingt die Argumentation von Jan Böhmermann gestützt, sondern sieht es wie die Vorinstanz und sagt, das wird wohl jetzt eher nichts. Wie finden wir das jetzt?
Ja, ich glaube, der Vorsitzende hatte das relativ am Anfang der Verhandlungen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, schon abgewürgt und hat gesagt, das könnte man ja durchaus so sehen wie die Vorinstanz. Also ob das jetzt noch so viel Aussicht auf Erfolg hat, kann man sich sicherlich überstreiten.
Ja, die haben ja noch eine Weile weiterverhandelt, ne? Also rechtlich geht es natürlich darum, ne, Bildnis verwenden, sind wir immer im KUG. Und dann auch schnell bei der Frage, ist es jetzt ein zeitgeschichtliches Ereignis und sprechen dann vielleicht schützenswerte Interessen dagegen? Das ist ja eine Sache, die jetzt an sich nicht sonderliches Hexenwerk ist, aber man kann auch natürlich argumentieren, dass es Satire sein könnte, ne? Seinerseits der Imker, dass der dann sagt, führender Bienen- und Käferexperte ist ja Jan Böhmermann, soweit wir das wissen, nicht. Insofern ist das vielleicht auch satirisch wiederum. Also rechtlich, ja, kann ich das auch ganz gut nachvollziehen.
Ja, ist jetzt Bee-Washing oder diese Sendung ein zeitgeschichtliches Ereignis, ist die Frage, ne?
Der Saal war ja voll, soweit man das lesen kann, ne? Also gab erhebliches Interesse daran, klar, Böhmermann und
ja, das stimmt.
Und ich glaube auch gerade, wenn jemand wie Böhmermann, der sich gerne so auf juristische Dinge kapriziert und damit ja auch durchaus Erfolg hat, sowohl rechtlich als auch in der Show, wenn der dann jetzt irgendwie auf die Nase bekommt von so einem blöden Imker, ich glaube, das macht eine ganze Menge Leute ziemlichen Spaß.
Ja, aber es ging ja auch noch so ein bisschen, und das hat sie ja schon angesprochen, um diese Abgrenzung auch zwischen Satire und ich mache einfach Werbung, nutze das für meine Werbung, ein prominentes Gesicht. Und da kann man sich natürlich auch drüber streiten, ob das jetzt satirisch gemeint ist oder ob er das einfach so vorschiebt, um sozusagen, hat Böhmermann ja nichts dafür gezahlt, um so seinen Honig damit zu bewerben. Also das hat der Vorsitzende, hat das, glaube ich, gesagt, dass er das so ganz klar als satirischen Charakter bewertet. Und das Gegenargument ist ja so ein bisschen, ja gut, also die Leute, die Sendung gesehen haben oder die es darüber gelesen haben, diesen Streit kennen, ja, die werden das wohl als Satire vielleicht interpretieren, dass er den da als führenden Bienen- und Käferexperten hinstellt. Aber was ist mit Leuten, denen das gar nichts sagt, die da dran vorbeilaufen und denken, ach, der Böhmermann, der findet jetzt den Honig von ihm toll und kaufen sie den vielleicht oder so, ich weiß es nicht.
Man weiß nicht, wo das hinführen wird, aber ich finde es ganz schön, dass es, also viele kennen ja diesen Streisand-Effekt, also diesen Effekt, dass ein Ereignis, bei dem man möchte, dass es nicht weiter in den Blick gerät, dann aber darauf mit Abmahnung etc. erst recht Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bei Frau Streisand ging es, glaube ich, um ihr Haus oder ihren Pool, jedenfalls um ein Gebäude und eine Luftaufnahme davon. Mhm. Und jetzt gibt's also das Böhmermann-Paradox. Und das bedeutet also, dass jetzt ein öffentliches Interesse dadurch entsteht, dass Herr Böhmermann da sich mit dieser Sache auseinandersetzt und klagt und das Ganze ja offenbar sogar bis zum BGH schreiben möchte, wenn eine entsprechende Streitwertentscheidung fällt. Also wir werden da noch viel Vergnügen mit haben und packen euch einen sehr schönen Prozessbericht von LTO in die Shownotes. Dann könnt ihr mitreden und euch überlegen, ob ihr eher auf Böhmermanns oder Imkers Seite steht. So, wir haben dieser Folge jetzt keinen Examensfall gemacht, aber ich möchte doch noch einmal kurz empfehlen, sich mit der AfD zu beschäftigen und den Zugang zu öffentlichen Gebäuden. Die AfD streitet dann nämlich auf allen Ebenen mit der Stadt Essen um Zugang in den Grugerpark und die Grugerhalle. Das ist ein Klassiker, wenn eine Partei irgendwo rein möchte und die Eigentümer das nicht wollen. Da wird also heftig gestritten. Guckt es euch mal ein bisschen an, falls ihr jetzt gerade irgendwie in der Examensvorbereitung seid. Und sonst werden wir darüber berichten, soweit es dann alles ausentschieden ist. Vielen Dank erst auch mal für euer Feedback, das uns erreicht hat. Das freut uns immer sehr. Wir haben heute wieder eine rein männliche Sendung gemacht. Das ist ein Problem, was wir diesmal nicht verhindern konnten. Wir geben uns beim nächsten Mal wieder Mühe. Übernächstes Mal ist Pia eh wieder da. Nächste Folge machen wir nochmal mit Maximilian Amos, mit dem es mir wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Maximilian, wie war es bei dir?
Ich fand's super. Ich bin zwar nicht Pia, aber ich hoffe, es war trotzdem auch den Hörerinnen und Hörern Spaß gemacht.
Wir freuen uns dann weiterhin über Bewertungen in den Podcast-Apps und E-Mails an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de und hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Bis dann.
Macht's gut.